wird dank,
dass Sie keine allzu schnellen Leser von Gnade und Herrlichkeit sind. Man wird ja manchmal durch die Ereignisse eingeholt. Und so habe ich gestern gesehen, dass der erste Teil meines Vortrages bereits in der Zeitschrift steht. Ich möchte in der Weise einleiten, dass ich einmal auf ein Wort des Herrn Jesus hinweise, der gesagt hat, alles, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das heißt unter Berufung auf mein Wesen, auf meinen Willen und meinen Heilsplan, das wird euch werden. Und es ist ja so, dass der Vater solche sucht, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Es ist eigenartig, dass in den Kreisen der Frommen eine solche Scheu davor herrscht, zu dem Vater zu beten. Und da spukt immer noch eine gewisse mittelalterliche Theologie herum, die ungefähr besagte, man müsse sich an den Heiland, an Jesus wenden, wenn man etwas erreichen wolle, er würde dann den Zorn des Vaters vielleicht noch dämmen und zurückhalten. Das ist aber keineswegs biblisch. Jesus Christus hat uns gesagt, der Vater selbst hat euch lieb. Natürlich ehren wir auch den Vater, indem wir den Sohn ehren. Das ist richtig und es ist keineswegs falsch, zu Jesus Christus, unserem Herrn, zu beten. Wir sollten aber den vollen Namen verwenden, nicht nur sagen, Herr Jesus. Es gibt nämlich auch einen andersartigen Jesus, von dem Paulus geredet hat und der heute in einem fremdartigen Geist und mit einem andersartigen sogenannten Evangelium aufgebaut wird. So steht es in der Schrift. Wir sollten dann sagen, Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Aber es gibt zwei Worte im Neuen Testament, die uns das Gebet zum Vater gebieten, nahelegen, an unser Herz legen. Da steht zum Beispiel in Römer 8, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, der wiederum zur Furcht leiten würde, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber lieber Vater. Und in Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Und so wollen wir, so wie es der Herr auch getan hat, den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. In Johannes 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, verwendet ja der Herr Jesus drei Gottesanreden. Einmal lieber Vater, damit will er seine persönliche Beziehung zu dem Vater aller Vaterschaften ausdrücken. Dann heiliger Vater, das bezieht sich auf das Verhältnis Gottes zu der kommenden, werdenden Gemeinde Christi. Prüfen Sie das bitte einmal nach. Und dann gerechter Vater, da bringt dann Jesus Bitten vor im Blick auf diese Welt, wo es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Es gibt drei Stellen im Neuen Testament, da wird der Vater aller Vaterschaften sogar gesegnet. Und kaum einer von unseren Übersetzern hat es gewagt, dies so wiederzugeben. Sicher, es ist wahr, normalerweise wird das Geringere von dem Höheren gesegnet. Aber wir dürfen den Segen, den wir von Gott empfangen haben, zu ihm zurückströmen lassen. Die eine Stelle möchte ich noch aufsparen für später, das ist 2. Korinther 1, 3. Dann in Epheser 1, 3 heißt es, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit mancherlei Geistessegen inmitten der Himmelswelt. Und in 1. Petrus 1, 3 In völliger Übereinstimmung mit Paulus sagt dort der Apostel Petrus: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So dürfen wir also Gott anreden. Und es ist schon eigenartig, dass im ganzen Neuen Testament, wo uns auch Gebete der Apostel und der jungen Gemeinde wiedergegeben werden, immer nur Gebetsanreden an Gott, den Vater, sind. Und wir wollen uns auch durch die Namen Gottes, die wir in dieser Stunde miteinander betrachten wollen, Aufschluss geben lassen über sein väterliches Wesen und zugleich Anregungen geben lassen für unser Gebetsleben. Denn wir dürfen uns sättigen vom Wort der Bibel und von dort her unser Gebet bereichern, denn sonst fahren wir uns schnell fest in einigen wenigen frommen, pietistischen Formulierungen, die oft noch nicht einmal biblisch sind. Und man spürt es Brüdern an, auch Schwestern, die im Worte Gottes leben und die das Wort Gottes in sich gespeichert haben, wenn sie beten, dass sie wortgemäß beten. Und wortgemäß beten heißt, dem Willen Gottes gemäß beten. Eine erste Stelle finden wir in Apostelgeschichte 7, Vers 2, aus der Rede des Stephanus. Stephanus sprach: Brüder und Väter, höret. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Also, als er noch in Ur in Chaldea wohnte. Und sprach zu ihm: Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Eigentlich hat Gott dann noch gesagt: Und geh aus deines Vaters Hause. Abraham ist ja dann hängen geblieben in Haran, und zwar 34 Jahre, bis dass sein Vater Tara gestorben war. Und dann zog er weiter. So gibt es auch in unserem Leben manche Umwege, manches Verweilen, manche Verzögerung, die nicht immer nach dem Willen Gottes ist. Aber die Juden sagen, dort in Haran habe Abraham die Vätertradition von Noah her kennengelernt und er habe dort in der theologischen Schule Schems das Wissen der Väter gelernt, sei es wie dem sei. Es ist eine wunderbare Aussage. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Eine einmalige Gottesoffenbarung. Er erscheint in seiner absoluten Klarheit, in reinstem Lichtglanz, diese Herrlichkeit Gottes verkörpert, höchste Majestät, unbegrenzte Siegesgewalt, Ehre und Ruhm. Ich möchte einmal zu dieser Gotteserscheinung des Gottes der Herrlichkeit ein Wort lesen an Jesajas, aus Jesajas 51, Vers 1 bis 3. Höret auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjaget, die ihr Yahweh suchet. Blicket hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Grube, auf die Höhlung der Grube, aus welcher ihr gegraben seid. Blicket hin auf Abraham, euren Vater. Er ist der Felsen. Hier in diesem Wort. Und auf Sarah, die euch geboren hat. Sie ist die Höhlung der Grube. Denn ich rief ihn den Einzigartigen oder als einen Einmaligen. Hier wird im Hebräischen das Wort Echad verwendet, das sonst verwendet wird in der Formel: Höre Israel, Yahweh, dein Elohim, ist einmalig, ist einzigartig. Dieses Wort wird hier auf Abraham gelegt. Ich rief ihn als einen Einzigartigen und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn Jahwe tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Jahwes. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Gesanges. Da sehen wir, wie es ist, wenn der Gott der Herrlichkeit sich einem Menschen offenbart und ihn in dieser Weise würdigt. Denn dass Abraham so einmalig war und einzigartig, das verdankt er nicht sich selber, sondern das verdankt er dieser Gotteserscheinung. Die Herrlichkeit Gottes ist aber eine Herrlichkeit, die nicht in die Höhe strebt, sondern die in die Tiefe strebt, die herabsteigen will. Und deshalb heißt das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kabod, eigentlich sich schwer machen, um herniederkommen zu können. Das ist eigenartig, denn es gibt keine Selbstoffenbarung Gottes, es sei denn auf dem Wege der Selbsterniedrigung in Christo Jesu. Deshalb heißt es in Hebräer 1, er sei die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. So wie die Sonne eine Ausstrahlung hat, eine Korona, und ihre Strahlen entsendet, um Wärme, Leben, Licht und Wachstum zu geben, so ist Jesus Christus die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit. Und Paulus hat das gewusst. Deshalb spricht er in 2. Korinther 4 davon, dass das Leichte unserer gegenwärtigen Drangsal uns ein ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit verschafft, das mit Maßstäben nicht gemessen werden kann. Ein ewiges Vollgewicht. In 2. Petrus 1, Vers 3 steht ein wunderbares Wort. Wir seien berufen durch die Doxa und Arete Gottes, jetzt auf Deutsch, durch die Herrlichkeit und Tugend Gottes. Eigentlich müsste man übersetzen durch den einmaligen Charakter Gottes, durch die Wesensvollkommenheit Gottes, die sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Das sind die Grundlagen unserer Berufung, Herrlichkeit und Wesensvollkommenheit Gottes. Da verstehen wir es, dass der Gottesmann Mose, der einmal in einer ganz tiefen Krise gestanden ist, nachdem Israel den goldenen Balzstier angebetet hat und er die Tafeln der Gebote Gottes auf dem Berge zertrümmerte, um hernach herniederzusteigen, dass dieser Mann gesagt hat zu dem lebendigen Gott, wenn du mich in deinem Namen erkannt hast, nicht mit Namen, in deinem Namen, in deinem hochheiligen Namen, dann lasse mich deine Wege wissen. Und die Wege Gottes, das sind die heilsgeschichtlichen Vollzüge. Die Wege Gottes sind die Umgestaltung der Weltgeschichte in die Heilsgeschichte. Und dann hat er eine zweite Bitte geäußert. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Dann ist der Christus an ihm vorübergegangen und er durfte ihm hinterher schauen und er hat die 13 Würdenamen Jahwes ausgerufen, als er an ihm vorüberging. Das sollte auch unser Begehren sein, dass wir gesund sind in der Lehre, gesund im Werk, gesund im Wort, gesund im Glauben und gesund in den Gemeinden, indem wir uns auch nach der Herrlichkeit Gottes ausstrecken und uns nicht begnügen mit dem ABC des ersten Schuljahrs und mit der gesunden, wortgemäßen Milch, die für Säuglinge hoffentlich in den Gemeinden vorhanden ist, unverfälschte Milch. Also nicht mit Wasser der Philosophie und der Menschenmeinung zusammengepanscht, sondern wir sollten uns ausstrecken nach dem Brot des Wortes Gottes und sollten in dieser dunklen Weltzeit auch die Lampe des prophetischen Wortes anzünden, als Licht auf unserem Wege. Paulus betet in Epheser 1, Vers 17 bis 19 darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und Enthüllung aufgrund der Erkenntnis seiner selbst, also seines göttlichen Wesens, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, was die Hoffnung der Berufung Christi sei. Nicht eurer Berufung, sondern seiner Berufung. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes sei, das er in den Heiligen hat. Und was die überströmende Größe der Kraft sei, die in uns den Glaubenden wirkt und die uns zur Verfügung steht. Und das kann der Vater der Herrlichkeit tun, indem er uns Geist der Offenbarung und der Enthüllung schenkt. Nun ein zweites Wort aus Römer 15, Vers 4 bis 6. Alles Aufschlüsse über das Wesen Gottes durch die Namen Gottes. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Was heißt das? Das bedeutet alles, was in der Vergangenheit geschrieben worden ist, und damit meint der Apostel Petrus die Schriften des Alten Testaments. Wohlbemerkt. Und auch diese Schriften wurden bereits zu unserer Belehrung geschrieben, nicht nur zu unserer Unterhaltung, oder damit wir uns einige wenige Kernsprüche herausholen, die uns passen, sondern zu unserer Belehrung. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das heißt, durch das Ausharren und den Trost, die Schriften Gottes vermitteln. Eine begründete, eine fest fundierte Hoffnung. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen könnet. Ja, das wäre etwas. Das wäre etwas, wenn die Gemeinde Gottes dahin käme oder wenigstens die Geschwister in euren Kreisen, dass sie einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater verherrlichen könnten, weil sie nämlich gleichgesinnt untereinander sind. Auf dieser Basis der Schriften Gottes und aufgrund dessen, was der Gott des Ausharrens und der Ermunterung zu geben vermag. Hier stehen zwei griechische Begriffe, Hypomone und Paraklesis, die bedeuten eigentlich etwas anderes. Hypomone heißt unter einer Last stehen und sie tragen. Es bedeutet also das Tragvermögen. Der Gott des Ausharrens ist der Gott des Tragvermögens, der uns dieses Tragvermögen ebenfalls schenken kann. Und der Gott der Ermunterung, das heißt eben auch der Gott des Trostes. Jene reiche Quelle der Ermutigung, des Trostes, der Ermunterung und der Ermahnung. Nun möchte ich etwas sagen zu dem Ausdruck der Gott des Ausharrens oder der Tragkraft. Übrigens, das heißt nicht nur, dass er uns Ausharren schenkt, dass er uns Tragkraft verleiht, dass er uns Trost gibt und Ermunterung verleiht, sondern er kann nur geben, was er selber hat. Er gibt uns Tragkraft, weil er, der lebendige Gott, selbst die Lasten trägt. Geben kann man nur, was man hat. Ich wandere mit meiner Frau gerne einmal in den Bergen, solange die Füße tragen. Und wir waren auch schon oftmals in Südtirol. Und da sieht man fast an jeder Kirche eine gewaltige, hünenhafte Gestalt, die sich Christophorus nennt. Und ihr liegt eine Sage zugrunde. Dieser Riese trägt auf seinem Arm ein Kindlein, das Jesuskind, und hat eine Riesentanne in seiner Hand als Spazierstock. Und er habe dieses Kind durch die Fluten getragen und habe auf einmal gemerkt, es wurde schwerer und immer schwerer, sodass er die Last kaum tragen konnte. Christophorus heißt Christusträger. Und deshalb gibt es manche, die hängen sich den Christophorus in ihr Auto, weil sie glauben, dann fahren sie nicht an den nächsten Baum. Aber der wahre Christophorus ist der lebendige Gott, der Gott der Tragkraft. Möchte Ihnen einmal einige Stellen der Heiligen Schrift nennen über diese Tragkraft Gottes und seines Christus, seines Sohnes. Denn alle Gottesnamen und Wesenszüge Gottes erfüllen sich in Christus, seinem Sohn. Von dem Christus heißt es im Psalm 126, er habe weinend den Samen der Welten zur Aussaat getragen. Sicherlich weinend, weil er die ganze Katastrophe sah, die über die geschaffene Welt hereinbrechen würde. Das Verderben, das durch die Ursünde Satans ausgelöst wurde, und der Tod und die Sünde selbst. Dann aber heißt es, dass er, der weinend den Samen zur Aussaat getragen hat, einmal jubelnd heimkehren werde, zu Gott seinem Vater tragend die ausgereiften, ernteschweren Garben der versöhnten Welt. Dann heißt es im Worte Gottes, der lebendige Gott habe Israel getragen wie ein Adler seine flüggen Jungen, die die ersten Flugversuche machen, und er schwebt unter ihnen einher. Es könnte ja sein, dass sie absacken und dass er sie mit seinen gewaltigen Flügeln auffangen könnte. Von ihm heißt es in Jesajas 40, dass er als der gute Hirte in seinem Messias die Lämmer an seiner Brust trägt. Und das hat der Herr Jesus aufgegriffen, als er das Gleichnis von dem verlorenen Schaf erzählte, das er in der Dornenhecke gefunden hat und das er dann auf seine Schultern nahm. Er hat es mit den Füßen gepackt und um seinen Hals gelegt und hat es nach Hause getragen. Denn verloren heißt nichts anderes als noch nicht gefunden. Es gibt ja Gläubige, die sagen, ja, wer verloren ist, ist verloren. Für den gibt es keine Rettung. Und sie denken gar nicht daran, dass auch sie verloren waren. Verlorene Söhne oder verlorene Schafe. Er trägt das Schaf bis nach Hause. Er sagt nicht etwa nach einem Kilometer, so, jetzt hast du dich wieder ein wenig ausgeruht und trotz deines Blutverlustes musst du jetzt den Rest des Weges alleine nach Hause laufen. Sondern er trägt es bis nach Hause. Und was er trägt, das tröstet er auch. Und er sagt zu diesem Schaf gute, trostvolle, liebevolle Worte, bis es endlich nach Hause kommt. Der Gott der Tragkraft und des Trostes. In Jesajas 53 heißt es von dem leidenden Messias, er hat unsere Leiden getragen. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten getragen. Als er am Kreuz hing und als er selbst zur Sünde und zum Fluch gemacht worden ist. Im Worte Gottes heißt es, Gott trage Tag für Tag unsere Last und er trage uns bis zu unserem grauen Haar, ja sogar durch das Todesschattental hindurch, sei er dabei und sei er unsere Stütze und unser Stab. Und in Römer 9 heißt es sogar, der lebendige Gott trage die Gefäße des Zornes. mit großer Geduld. Also einen Pharao, einen Nebukadnezar und all die Gerichtswerkzeuge, die es in dieser Welt jemals gegeben hat, hat der lebendige Gott trotz ihrer Bestimmung als Gefäß des Zornes dennoch getragen. Das ist ein eigenartiges Wort über die Tragkraft Gottes. Nun fassen wir das alles einmal zusammen und wir kommen dann zu jener Aussage in Hebräer 1 über den Christus, dass er das All trägt durch das Wort seiner Kraft. Das ist gewaltig. Das bedeutet, dass das geschaffene All keinen Bestand in sich selbst hat, sondern dass es einen Fortbestand hat, nur durch die schöpferischen Impulse des Wortes Christi. Und das sagt uns sogar die Physik, das sage ich einmal den Jüngeren. Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre in der Physik besagt, dass alles Lebendige, auch alle Materie, alle Atome, alle Moleküle, alle Zellen, in sich selbst degenerieren würden und ins Chaos zurücksinken würden, wenn ihnen nicht von außen her planende Intelligenz und neue Energie ständig zugeführt wird. Und so sagen unsere modernen Physiker heute, Atome, die es gibt, gibt es überhaupt nicht. Atome sind nicht statisch, sondern sie werden immer wieder neu aus einem geheimnisvollen Urgrund her bewirkt. In einem Energiefeld treten sie immer wieder neu in Erscheinung. Sie sind nicht, sie werden. Da möchte ich doch sagen, dass unsere Bibel außerordentlich modern ist, wenn sie davon redet, dass der Christus, der Schöpfer, der im Auftrag Gottes die Welten geschaffen hat, das All auch erhält und dass er es trägt bis zum Ziel durch das dynamische Wort seiner Kraft. Der Gott der Tragkraft und des Trostes, das hat es mit dem Weg zu tun. Aber dieser Gott hat auch ganz bestimmte Ziele. Als Gott der Tragkraft und der Ermunterung des Trostes ist er auch der Gott der Hoffnung, der das Ziel schaut. Und in Römer 15 im gleichen Kapitel heißt es in Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Das ist etwas. Also wir sollen randvoll gefüllt werden mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Das kann nur der Gott der Hoffnung tun, dass wir nicht resignieren und dass wir nicht müde werden und kraftlos auf dem Wege zusammenbrechen, weil er uns trägt auf seinen wunderbaren, starken Schultern. Deshalb können wir erfüllt werden mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Und dann sagt der Apostel, damit ihr überreich seid oder überfließet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben also eine zielbewusste, eine begründete Hoffnung durch den Gott der Hoffnung. Das ist die Quelle unserer Hoffnung. In uns selbst ist keine Hoffnung. Und ich darf euch bekennen, ich habe auch schon manchmal gesagt, ich mag nicht mehr. Das habe ich Gott gesagt. Aber dann erfahren wir immer wieder neu, dass dieser Gott der Hoffnung uns trägt, uns erträgt, uns durchträgt bis zum Ziel. Er selbst sieht nämlich das Ziel bereits vor seinen Gottesaugen. Er sieht alles, was er geschaffen hat, bereits vollendet und verwirklicht. Er hat nicht den geringsten Zweifel über den Ausgang des Weltgeschehens und der Heilsgeschichte. Er hat auch nicht eine Spur von Zweifel darüber, dass Sie und dass ich das Ziel erreichen werden, das er sich in Christo Jesu für uns vorgenommen hat. Es ist doch wunderbar. Dieser Gott der Hoffnung hat eine Hoffnung, weil er alles in seiner göttlichen Erwartung bereits vollendet sieht. Und deshalb ist er der glückselige Gott. Wenn er auch nur den geringsten Zweifel hätte, auch nur über ein Wesen, das er erschaffen hat, hinsichtlich der möglichen Vollendung und Zielerreichung, könnte er nicht glückselig sein in sich selbst. Es gibt eine eigenartige Stelle im Schöpfungsbericht, die möchte ich Ihnen einmal lesen, in 1. Mose 2, Vers 1 bis 3. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott, nun heißt es wörtlich, vollendete am siebten Tage sein Werk. Stimmt also gar nicht, dass er am siebten Tage nichts getan hat. Er vollendete am siebten Tage sein Werk, das er gemacht hatte. Aber er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Vollendung heißt bei Gott immer eingehen in die Ruhe der Glückseligkeit. Das ist Vollendung. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also, das heißt nun nicht, dass der Weltenbaumeister am siebten Tag erschöpft in sich selbst zusammensank und sagte, nun muss ich mich ein wenig ausruhen. Nach jener ungeheuren Kräfteexpansion der Schöpfung. Das ist etwas anderes. Im Hebräischen heißt es auch anders. Denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, damit es vollendet würde oder damit gehandelt würde. Eigenartig. Er ruhte, damit gehandelt würde. Er gibt seine Schöpfung ab an seinen Sohn und Mittler, Jesus Christus. Und dieser ist der Mittler der Schöpfung, der Mittler der Erlösung und der Mittler der Vollendung aller göttlichen Gedanken und aller Gotteswege. Und durch diese Abgabe seines ganzen Werkes an den Sohn geht Gott ein in seine Ruhe und in seine Glückseligkeit. Er weiß, wenn er den Sohn anschaut, er wird es für mich vollenden und hinausführen. Und da sagt uns nun Hebräer 4, dass es auch für uns nur einen einzigen Weg gibt in die Ruhe Gottes und in die Glückseligkeit des Gottes der Hoffnung einzugehen, indem wir endlich einmal aufhören, uns auf unsere Werke zu verlassen. Und unsere Werke, seien es nun die Guten oder die Bösen, dem Sohne Gottes abzugeben, damit er für uns und an unserer Stelle handelt. Eingehen in die Ruhe Gottes. Er sieht auch uns in Christo Jesu als Heilige und Geliebte, und wir sind ihm in dem Geliebten wohl annehmbar gemacht, und er sieht uns in seinem Sohn bereits als Vollendete. Und diese Hoffnung reinigt uns. Und sie strömt uns Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute und Minute immer wieder neu zu aus dieser starken und reichen Quelle, die da heißt, der Gott der Hoffnung. Ich möchte das Wort noch einmal lesen, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder damit ihr überfließet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das also etwas von dieser Hoffnung, von dieser Vollendungshoffnung, von uns auch auf andere überströmt. Auch auf unsere Umgebung und auf die, die uns zugewiesen und zugesellt sind. Und nun das Wort aus 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott jeglichen Trostes. Wunderbar, wie hier die Barmherzigkeit Gottes mit dem Trost verbunden ist. Damit wir die trösten können, die in mancherlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Ich möchte Ihnen einmal etwas lesen aus demselben Kapitel, damit wir wissen, um welche Lage und Situation es sich gehandelt hat, wo Paulus mit seinen Mitarbeitern diesen Trost Gottes von dem Vater der Erbarmungen, von dem Gott allen Trostes empfangen hat. Und zwar 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10, denn wir wollen nicht, dass ihr Unkundige seid, Brüder, darüber, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Tragvermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, das hätten Sie nie gedacht, dass Paulus einmal am Leben verzweifelt hat, ist. Über Tragvermögen hinaus wurde er beschwert mit seinen Mitarbeitern, obwohl normalerweise Gott niemals über Tragvermögen versucht und belastet. Aber das hängt damit zusammen, dass der Apostel Paulus für seine Gemeinden noch das, was an Leiden des Messias zurückgelassen worden ist, mit übernommen hat. Für die, die weniger tragen konnten, über Tragvermögen hinaus wurde er belastet, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Wenn Sie fromme Biografien über große Männer Gottes lesen, dann können Sie manchmal in dieser Biografie nur Glanzlichter wahrnehmen. Und am Ende sagen Sie, ach, was bin ich doch für ein armes Würstchen, verglichen mit diesem religiösen Genie. Das kann der Herr Jesus mit mir nie erreichen. Deshalb hat der Apostel Paulus gerne von seinen Schwachheiten geredet. Und er hat gesagt, liebe Geschwister, ich war auch einmal in einem solchen Loch der Finsternis und der Verzweiflung und Resignation. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tode errettet hat und in der Gegenwart errettet, auf welchem wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch zukünftig erretten werde. Bis hierhin. Ach, was ist das doch wunderbar, dass Gott uns in finstere Lagen hineinführt, dass er uns in Drangsale und Leiden hineinführt, so dass wir manchmal am Leben verzweifeln und am liebsten alles über Bord schmeißen würden. Damit wir dann durch diesen Gott, durch den Vater der Erbarmungen, den Gott allen Trostes, getröstet werden. Und dann können wir auch andere trösten. Nicht mit billigen seelsorgerlichen und psychotherapeutischen Rezepten, sondern mit dem Trost, den wir selbst durch den Gott des Trostes erfahren haben. Trost und tätiges Mitleiden bringen überfließende Barmherzigkeit. Und das war ja gerade das Schlimme an den Freunden Hiobs. Sie waren theologisch sehr gebildet oder verbildet, je nachdem, wie man es betrachtet. Sie hätten sich mal lieber zu dem armen Hiob hinsetzen sollen und hätten den Mund halten sollen und mit ihm in seinem Leiden mitleiden sollen, statt ihm theologische Vorträge darüber zu halten, dass er doch Dreck am Stecken haben müsse, wenn Gott eine solche Last des Leidens auf ihn lege. Ohne Grund wäre das nicht. Wo Rauch ist, ist auch Feuer, haben sie ihm gesagt. Du musst gesündigt haben. Das war die Theologie der Freunde Hiobs. Und Gott sagt dann, sie haben nicht recht von mir geredet. Das geht bis ins Neue Testament. Da sitzt ein Blindgeborener am Wege und die Jünger sagen, wer hat denn nun gesündigt, der oder seine Eltern? Da sagte der Herr Jesus, weder noch, sondern er ist blind geboren, damit jetzt die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar würde. Und er hat ihn geheilt. Der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Paraklesis, der Trost. Da haben wir einmal den Vater als die Quelle des Trostes. Da haben wir den Heiligen Geist als den Parakleten, den Tröster und Fürsprecher. Und da haben wir den Sohn Gottes, der zur Rechten des Vaters alle Anschläge der Finsternis abweist und alles Beweismaterial der finsteren Mächte, das diese gegen uns vorbringen, als den Parakleten bei dem Vater, dem Tröster und Fürsprecher. Was wollen wir mehr? Überfließende Barmherzigkeit Gottes. Es steht einmal in Matthäus 5, 48 hinsichtlich der gebotenen Feindesliebe, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe dieses Wort in jungen Jahren nie verstehen können. Wesensvollkommenheit Gottes. Aber wenn wir dann in die Parallelstelle hineinschauen, in Lukas 6, 36, wird dort das Wort Jesu etwas anders wiedergegeben. Ihr aber sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gottes Vollkommenheit besteht also in seiner Barmherzigkeit. Das ist seine Wesensvollkommenheit. Und wenn wir Barmherzigkeit erweisen, dann nehmen wir teil an der Wesensvollkommenheit Gottes, wenn auch nur in einem geringen und schwachen Stück. Aber da möchte ich Ihnen eines sagen. Es hat einmal einen gegeben, der hat keinen Trost von Gott empfangen. Ich möchte Ihnen hierzu lesen, Psalm 69, Vers 20. Dort sagt der gekreuzigte Christus, es ist ja ein Leidenspsalm, ab Vers 19, du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande, vor dir sind alle meine Bedränger, der Hohn hat mein Herz gebrochen. Und ich bin ganz elend und ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines und auf Tröster. Und ich habe keine gefunden. Und sie gaben in meine Speise Galle und in meinen Durst tränkten sie mich mit Essig. Habe auf Tröster gewartet und habe keinen gefunden. Das dürfen wir ganz radikal sehen. Auch in der Beziehung, dass der Messias am Kreuz abgeschnitten war von den Augen des lebendigen Gottes. Und in der Gottesferne, fern vom Angesicht Gottes gelitten hat. Abgeschnitten von der Quelle seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes und seines Lebens und seines Trostes, weil er für uns zur Sünde gemacht worden ist. Und er, der Messias, ist ja doch gesandt, um zu trösten alle Trauernden im Auftrag Gottes, so wie es in Jesajas 61 geschrieben steht. Und das wird sich auch verwirklichen an seinem geliebten Volke Israel, wenn er diesen Trost des Vaters der Erbarmungen und des Gottes allen Trostes weitergeben wird, so wie es in Jesajas 40 geschrieben steht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand Jahwes Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden und darum auch dieser doppelte Trost am Ende der Tage. fortlesen aus Jesaja 66, wie dieser Trost Gottes sich seinem Volke Israel gegenüber am Ende der Tage bewähren wird, erfüllen wird. Jesaja 66, Vers 13 bis 14. Wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Wie einen seine Mutter tröstet, das wissen Sie vielleicht auch noch aus Ihren Kindheitstagen. Wenn irgendetwas geschehen ist, was das Kind erschüttert hat, dann hat die Mutter das Kind an sich gezogen und hat es umarmt in ihrer mütterlichen Wärme und hat es hin und her gewiegt, hat ihre Hand auf den Kopf gelegt und hat gesagt, es wird alles wieder gut. Die Psychologen sagen uns, dass durch diese Wärme mit der Mutter in einem Kind gerade in den ersten Lebenswochen und Monaten durch den Hautkontakt mit der Mutter in dem Kindlein etwas außerordentlich Wertvolles und Kostbares erwächst, nämlich das Urvertrauen dem Leben gegenüber, sodass sogar die spätere Liebesfähigkeit eines Mannes oder einer Frau in dieser Beziehung gegründet wird. Aber auch das Versagen dem Leben gegenüber, der dauernde Zweifel, das permanente Misstrauen kann in dieser Zeit erwachsen. Aber hier geht es gar nicht um das Urvertrauen dem irdischen Leben gegenüber, sondern um das Urvertrauen gegenüber dem lebendigen Gott. Und deshalb stellt er sich uns hier in dieser warmherzigen Weise vor, im Handeln einer Mutter gegenüber ihren Kindern. Wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Warum? Weil um Jerusalem einmal der endzeitliche Kampf toben wird, in den der lebendige Gott eingreift zugunsten seines Volkes. Und weil dann in Jerusalem die endzeitliche Erweckung Israels sich ereignen wird und dort beginnen wird, im Hause Davids. Wunderbar, diese Aussage, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras und die Hand Jahwes wird sich kundgeben an seinen Knechten und gegen seine Feinde wird er ergrimmen, die dann Israel und den Laststein Jerusalem vernichten wollen. Sahaja 12 berichtet uns darüber, auch über die kommende Erweckung Israels in diesem Kampf um Jerusalem, in diesem endzeitlichen Geschehen. Ach ja, ich werde heute Abend sicherlich nicht fertig werden, aber ich will doch noch einige wenige Worte uns vor Augen stellen. Römer 15, Vers 30 bis 33. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Es gibt also auch eine Liebe des Geistes, die der Heilige Geist bewirkt. Das ist die Agape. Ich bitte euch, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir gemeinsam zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde und dass meine Diakonie für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Er hat ja allüberall in den Gemeinden der Weltvölker gesammelt, für die verarmten Gemeinden in Israel, sonderlich für die Gemeinde in Jerusalem, damit sie über die Runden kamen, und hat ihnen diese Gabe der Gemeinde aus den Nationen dargebracht, als Liebesgabe. Und so dürfen wir auch in unseren Tagen vertrauenswürdigen Brüdern die Hände füllen, damit sie in ihrem Liebeswerk an Israel und an Jerusalem tätig werden können. Als ein Zeichen auch für die noch nicht glaubenden Juden. Und es gibt viele führenden Juden, die gesagt haben, Wir kaufen euch Christen nichts ab, denn ihr habt uns im Namen Jesu und im Namen des Kreuzes 2 Jahrtausende verfolgt. Aber das, was ihr heute tut, ihr, die ihr allem glaubt, was geschrieben steht, auch unseren Propheten, an Liebesdienst an unserem Volk, das bewegt uns tief. Könnte ich Ihnen jetzt eine Handvoll oder 2 Handvoll Leute nennen, führende Leute in Israel, die sich so geäußert haben. Ja, auch wir sind heute bestrebt, dass unsere Diakonie für Jerusalem auch den Heiligen in den messiasgläubigen Gemeinden angenehm sei. Wir würden es ja eher andersherum sagen, dass sie froh sein müssen, wenn sie von uns ein paar Pfennige kriegen. Paulus hat es anders gesagt. Er sagt, betet darum, dass unsere Gabe ihnen wohlgefällig sei, dass sie sie gerne und mit Freuden annehmen. Damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch gemeinsam erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Und das ist nun eine neue Gottesbezeichnung, die wir oft im Neuen Testament finden. Der Gott des Friedens. Dazu noch 2. Korinther 13, 11. Übrigens, Brüder, freut euch, vervollkommnet euch, werdet ermuntert oder getröstet, seid eines Denkens, seid in Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also gewisse Bedingungen, damit der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist, uns zur Seite steht und unser Werk im Glauben fördert. Nun müssen wir gleich etwas sagen zu dieser Gottesbezeichnung. Friede ist nämlich nicht nur ein schönes Gefühl, das man im Schaukelstuhl der frommen Gemütlichkeit genießen kann. Vielleicht mit einer Zigarre im Mund. Ich erzähle Ihnen das nicht als dummen Witz. Bruder Karl Geier hat einmal einen Bruder angetroffen, der in einem Polsterstuhl saß und eine Zigarre paffte und der dann sagte, ich freue mich in den Leiden. Und das hat ihn tief erschüttert. Und er hat gesagt, müssen denn in der Leibesgemeinde nur Neurotiker sein? Das hat Karl Geier gesagt. Das ist nicht nur Gefühl. In 1. Korinther 14, 33, da finden wir den Schlüssel. Dort steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ja, eigentlich hätte Paulus sagen müssen, sondern der Ordnung. Denn in Korinth, da ging es zu wie Kraut und Rüben. Auch in den Gemeindeveranstaltungen. Da war absolut keine Ordnung. Da schrien alle durcheinander. Jeder hatte eine Offenbarung. Jeder hatte eine Zungenrede. Jeder meinte, er müsste als Erster reden und dürfte nicht mehr aufhören. Aber Paulus war das zu wenig, wenn er sagt, sondern der Ordnung. Denn Ordnung ist ein Element des Gesetzes, die formale Ordnung, und muss erzwungen werden. Ich war ja nun Lehrer und ich weiß, wie man das macht. Wie man Ordnung erzwingt mit Zuckerrohr und Peitsche. Aber hier steht nun einmal, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Der Friede Gottes ist eine Ordnung höherer Art auf dem Boden der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Das ist die Friedensordnung, die Neuordnung Gottes in seiner Gemeinde, in denen die Träger des Heiligen Geistes und des neuen Lebens sind. Und wenn hier von dem Gott des Friedens die Rede ist, dann heißt das wieder nicht nur, dass er uns seinen Frieden gibt, sondern dass er der glückselige Gott ist, der in sich selber Friede hat. Denn geben kann er nur, was er selber hat. Die Sünde ist die Unordnung. Wir denken hier an jenes furchtbare Chaos, das dadurch ausgelöst worden ist, dass die Fürstentümer in der unsichtbaren Welt und ihre Marionetten, die Könige auf der Erde, einen Ratschluss ersannen gegen Gott und seinen Messias. Und was war das Ergebnis ihres Ratschlusses nach Psalm 2? Lasset uns abstreifen ihre Seile und von uns werfen ihre Bande. Also die Seile und Bande Gottes und seines Messias. Da werden Sie sagen, was sind das für Seile, die den Kosmos zusammenhalten? Physikalisch und heilsgeschichtlich und in jeder Beziehung. Das ist einmal nach Epheser 4,3 die Einheit im Bande des Friedens. Da haben wir diese Friedensordnung, die letzten Endes auch den Kosmos ordnen sollte und einmal ordnen und neu ordnen wird. Und in Kolosser 3, Vers 14 ist von dem vollkommenen Band der Liebe Gottes gesprochen. Diese Seile, diese Bande haben die urzeitlichen Mächte, die Mächte der Finsternis zerrissen. Und so ist das Chaos eingebrochen in die Schöpfung. Die Unordnung, die Sünde, Sünde ist Unordnung. Lesen wir dazu Psalm 38, Vers 1 bis 3. Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn, noch züchtige mich in deinem Grimm. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich schwer auf mich herabgesenkt. Nichts Heiles ist an meinem Fleische wegen deines Zürnens. Kein Friede in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Sünde bringt Unfriede. Kosmisch gesehen, in Bezug auf die ganze Schöpfung, aber auch individuell gesehen in unserer Lebensbiografie. Und das alle haben wir erlebt. Sünde bringt Unfrieden und Unordnung. Die Liebe und der Heilige Geist aber führen in die Neuordnung hinein und in die Ordnung. Heilige haben ein geordnetes Leben. Und wenn man in ihre Wohnungen kommt, so arm sie auch seien, wird man sehen, dass darin ein Heiliger wohnt, der Frieden hat und der in der Ordnung lebt. Da sieht es nicht aus wie in einer Mülltonne. Denn meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen wie eine schwere Last. Sie sind zu schwer für mich. Und deshalb mussten sich in dem Versöhnungsgeschehen durch Christus am Kreuz erst einmal Güte und Wahrheit begegnen, die scheinbare Gegensätze sind. Und Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Das heißt, sich vereinen und vermählen. Und so hat Christus an seinem Kreuz Friede gemacht, so wie es in Epheser 2 heißt. Also noch einmal, Friede ist die Neuordnung durch den Heiligen Geist auf der Grundlage der Wiedergeburt. Und so verstehen wir, dass die Auferstehung Jesu Christi diese Grundlage bietet. So wie es in Hebräer 13 heißt, in jenem wunderbaren Segensspruch in Vers 20 bis 21, der Gott des Friedens aber, der Wiederbringer aus den Toten. Oder der da wiederbrachte aus den Toten unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, aufgrund des Blutes des ewigen Bundes. Er vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei, in die Weltzeiten der Weltzeiten. Amen. Ja, so sei es. Da sehen wir, wie diese Neuordnung durch die Auferstehung Jesu Christi in unser Leben gekommen ist durch den Heiligen Geist und in uns wächst und sich ausgestaltet durch die Darreichungen des Gottes des Friedens. Noch etwas anderes zu diesem wunderbaren Gottesnamen. Wir leben ja in einer bösen Welt. Der Apostel Paulus sagte schon zu seiner Zeit, dass wir scheinen sollen als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation, indem wir darstellen das Wort des Lebens. Aber was würde er erst heute sagen, wenn er die Sintflut an Gesetzlosigkeit sehen würde, die über unsere sogenannten christlichen Völker hereingebrochen ist? Jene Flut des Sexismus, der Gewalt und der Gotteslästerung. Wissen Sie, ich bedauere heute junge Menschen, die durch diese Welt hindurchgehen müssen. Und wer unter unseren jungen Freunden und Glaubensgeschwistern den Glauben durchhält, vor dem sollte man wirklich heute den Hut ziehen. Es sind sowieso nicht mehr allzu viele. Wir hatten es viel leichter kurz nach dem Krieg. Da war wirklich eine Erweckungszeit. Und da hingen nicht alle Straßenzüge voll verderblicher Werbung. Ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten gehen über das, was heute geschieht, wovon auch die meisten Gläubigen glücklicherweise nichts wissen. Aber wer ein wenig bewandert ist, der wird es verstehen, wenn ich sage, eine Sintflut an Gottlosigkeit ist über uns hereingebrochen. Und die Männer von Sodom und Frauen von Sodom könnten von unserem Volk noch allerlei lernen. Ja, es ist eine endzeitliche Generation. Das sage ich nun nicht, weil ich älter bin. Es gibt ja immer wieder alte Leute, die sagen, früher war es besser. Und das haben sie immer gesagt, zu allen Zeiten. Ich möchte einmal Sprüche 30, 11 bis 14 lesen. Dort heißt es, eine Generation, die ihrem Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet. Eine Generation, die rein ist in ihren Augen und die sich nicht gewaschen hat von ihrem Unflat. Eine Generation, wie stolz sind ihre Augen und ihre Wimpern erheben sich. Eine Generation, deren Zähne Schwerter sind. Also sozialer Kannibalismus. Und Messer ihr Gebiss, um wegzufressen die Elenden von der Erde und die Dürftigen aus der Menschenmitte. Und die jüdischen Ausleger schon vor Christus haben gesagt, das ist die Generation vor dem Kommen des Messias. Darauf gründet der Apostel Paulus in seinem Wort, wenn er in Philipper 2 davon spricht, dass wir als Himmelslichter scheinen sollen, inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation darstellen das Wort des Lebens. Sehen Sie, wir leben in einer Welt, wo die Unwahrheit vorherrscht. Wo alles vorherrscht, was unwürdig ist. Ungerechtigkeit, Unreinheit, wo das Hässliche dominiert, wo die verbalen Obszönitäten über uns ausgegossen werden, wenn wir uns ihnen stellen, wo die Charakterlosigkeit zur Tugend erhoben wird. Das sagt der Apostel Paulus in Philipper 4. Übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was irgendwie rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Charakterstärke, und irgendwie lobenswert ist, dieses erwäget. Und er sagt nicht, dass dieses nur die Gotteskinder hätten. Es gibt auch Ungläubige, die in einer solch vorzüglichen, charakterlichen Weise leben und solche Dinge aufzuweisen haben. Wir müssen gerecht sein und wollen uns darüber freuen, auch wenn sie noch vor den Toren des Heiligen Geistes stehen. Und dann sagt Paulus, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also auch hier wieder der Gott der Neuordnung, der Ordnung des Heiligen Geistes inmitten einer chaotischen, ungeordneten Welt. Und so sollten unsere Gemeinden sein, gekennzeichnet durch Wahrheit, durch einen würdigen Wandel, durch Gerechtigkeit, durch einen lieblichen Charakter der Versammlungen, durch Dinge, die auch für das Gehör wohllauten, nicht durch eine Rockband auf der Bühne der Gemeinde, durch Dinge, die charakterlich hochwertig sind, durch Dinge, die man nur loben kann. So sollten die Gemeinden gekennzeichnet sein. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ein letztes Wort. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde unverklagbar bewahrt bei der Parousie unseres Herrn Jesus Christus. Also bei der Herrlichkeitsgegenwart und Wiederkunft Jesu Christi. Also nicht nur eine Bewahrung von Geist, Seele und Leib bis zur Wiederkunft Jesu, sondern auch bei der Wiederkunft. Da steht nämlich noch einmal für die Gemeinde Gottes alles auf dem Spiel. Es wird eine so gefährliche und dunkle Zeit sein, dass wir nur in der Vollwaffenrüstung des Glaubens zu bestehen vermögen. Und deshalb brauchen wir diese Gottesbewahrung. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, die Bekehrung ist ein großes Gotteswunder, aber die Bewahrung durch den lebendigen Gott ist ein weit größeres Wunder. Und das soll nicht nur unser Geist bewahrt sein, sondern auch unsere Seele, die in den Lichtesbereich Jesu hineingezogen wird, die sich dem Geiste unterordnet und vom Geiste her geheiligt wird. Es gibt kein Erlöschen der Seele im Tode. Mit dem Geiste zusammen wird sie hinüber bewahrt, unverklagbar bewahrt bis zur Wiederkunft und bei der Wiederkunft oder Parousie unseres Herrn Jesus Christus. Und da könnte man sagen, das schafft er nie. Aber dann heißt es so wunderbar, treu ist er, der euch ruft. Zuverlässig ist er, der euch ruft. Er wird es auch vollbringen. Sonst würde ich keinen Pfifferling darauf geben, dass ich durchkomme bis zum Ziel, wenn dieser eine Satz nicht dastünde. Er wird es auch vollbringen. Und so erreicht er mit uns, mit allen seinen Heiligen, mit seinem geliebten Volke Israel, aber auch mit seiner Schöpfung einstmals sein Ziel. Die Neuordnung, die totale Neuordnung des Kosmos, beginnend mit der Wiederkunft Jesu Christi durch den Gott des Friedens. Und so möchte ich schließen mit einem Wort aus Römer 16, 17 bis 20. Wo Paulus in einer gewaltigen, prophetischen Perspektive alles bereits am Ziele der Vollendung sieht. So wie Gott auch. Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habet auf die, welche Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauche. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist zu allen hingelangt. Daher freue ich mich eurethalben. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten. Aber einfältig wie die Säuglinge dem Bösen gegenüber. Nun kommt dieses Wort. Der Gott des Friedens aber wird in Kürze den Satan unter eure Füße zertreten. Und das wird einmal prophetisch geschehen, wenn die Gemeinde Gottes ihm entgegengerückt wird in die Luft und zur Vollendung kommt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.